Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge des Podcasts Werkstattgeschichten, der Werkstatt Lebenshunger. Mein Name ist Laura Eggers und ich spreche heute mit Stefanie Lahusen. Stefanie Lahusen hat die Werkstatt Lebenshunger gegründet und wir sprechen nicht nur über die Werkstatt, sondern auch über Essstörungen und Kreativität und über die Bedeutung von Musik und wie sie uns in schwierigen Zeiten helfen kann. Hallo Stefanie, herzlich willkommen hier im Podcast der Werkstatt Lebenshunger. Ich freue mich, dass du heute hier bist und ich würde sagen, wir legen gleich los, indem du dich vielleicht erstmal vorstellst, damit alle unsere Zuhörer auch wissen, mit wem sie es heute hier zu tun haben.
Ja, hallo erstmal. Laura, ich danke dir, dass wir heute wirklich an den Start gehen mit einem, finde ich, wirklich wundervollen Projekt. Ja, mein Name ist Stefanie Lahusen. Ich bin Musiktherapeutin von Hause aus, Heilpraktikerin für Psychotherapie und seit 2012 Vorstandsvorsitzende des Vereins Werkstatt Lebenshunger. Genau, ich habe den Verein eben, wie gesagt, 2012 gegründet, zusammen mit beruflichen Wegbegleiterinnen. Habe vorher 10 Jahre im Fliedner Krankenhaus in Ratingen-Lindorf als Musiktherapeutin gearbeitet und 1998, oh Gott, hat uns dann nach Bamberg verschlagen und dort habe ich dann ja seit 2000 auch in eigener Praxis gearbeitet und bin in der Klinik sowie in meiner Praxistätigkeit immer wieder auch mit dem Thema Essstörungen konfrontiert worden und durfte ja in der Klinik wie auch im ambulanten Bereich immer wieder feststellen, wie wichtig diese kreativen Methoden sind, also gerade in der Behandlung von Essstörungen. Mhm. Es ist ja halt so, dass es bei der Krankheit viel auch um diese Sprachlosigkeit geht, dass die Betroffenen eigentlich sprechen möchten, aber es fehlt ihnen oft der Zugang zu diesen Gefühlen, die eben damit verknüpft sind, was gerade eben passiert. Und so habe ich einfach immer wieder gemerkt, dass ob jetzt Musik, ob Tanzen, ob Singen, wie auch immer, ein tolles Sprachrohr sein können. Und als ich im ambulanten Bereich dann tätig war, war es halt so, dass ich auch die Brücken schlagen konnte zu Schulen. Und dass eben dort auch gesagt haben, Mensch, das wäre super, wenn Sie mal vorbeikommen, erzählen. Das ist ja nun ein Thema, was auch oft in der Jugend, sag ich mal, zuerst aufbricht. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass man natürlich auch über diese ganzen Medien toll mit Jugendlichen zu diesen Themen auch arbeiten kann, die eng mit der Thematik eben auch verknüpft sind. Und weil gerade diese kreativen Medien ja fast ausschließlich, also im stationären Rahmen tätig waren, habe ich gedacht, boah, wir müssen echt eine Brücke zur Prävention schlagen und müssen einfach schauen, dass wir wirklich einen kreativen Präventions- und Behandlungsansatz finden können. Und das, denke ich, haben wir jetzt auch mit unterschiedlichen Berufsgruppen, die in der Werkstatt tätig sind, finde ich, einfach gut kombinieren können.
Mhm. Das klingt total spannend. Sag mal, jetzt für die, die es vielleicht noch gar nicht so wissen, was bietet die Werkstatt Lebenshunger denn momentan so an?
Genau. Also uns war wichtig, tatsächlich auch umfassend zu denken. Ich sag mal so, Musiktherapie ist ja auch nicht das Alleinheilmittel. Also wir wissen ja, dass es im Endeffekt darum gehen muss, auch wieder, dass die Betroffenen ganz werden. Das meine ich jetzt wirklich übertragen, dass die Seele ganz werden muss, Körper. Es muss ein ganzheitlicher Ansatz sein. Und insofern finde ich ganz wichtig, dass verschiedene Berufsgruppen zusammenarbeiten und sich dieses Themas annehmen. Dass es nicht nebeneinander herläuft, sondern dass wir wirklich die Chance haben, über unseren eigenen beruflichen Tellerrand auch in der Werkstatt hinausschauen zu können, indem wir eben auch ein interdisziplinäres Team dort haben. Das heißt, wir haben zum einen, bieten wir erstmal Erstberatung an, dass Betroffene, aber auch Eltern kommen können, sich informieren können. Sei es auch Eltern, die Angst haben, dass ihr Kind gegebenenfalls betroffen oder gefährdet ist. Wir haben die Möglichkeit, eben diese Erstgespräche zu führen, die dann vielleicht auch oft die Chance mit sich bringen, wo kann es weitergehen? Mhm. Wir sind ja ganz engmaschig, arbeiten wir auch mit dem Arbeitskreis Essstörungen des Gesundheitsamtes Düsseldorfs zusammen, wo ja im Grunde genommen das ganze Hilfssystem auch vertreten ist. Das heißt, wir können dadurch auch kurze Wege beschreiten, um eben weiter zu vermitteln. Ja, und wir bieten eben tatsächlich Kreatives an. Wir haben begleitete Gruppen. Wir haben eine Art Schreibwerkstatt, was die Frau Hildebrand macht, also die schon seit vielen Jahren im Bereich Schreibgruppentätigkeit unterwegs ist auch. Genau, wir haben ein tolles Projekt auf den Weg gebracht, Popcorn Lebenshunger, wo wir Betroffene und Nicht-Betroffene zusammenbringen. Weil oftmals, weil es ja eben erstmals junge Leute so früh trifft, ist es oft so, dass die auch aus ihrem sozialen Netz rausfallen. Und da ist es natürlich dann toll, wenn man auch Räume schafft, ja, Räume der Begegnung und hier eben tatsächlich über das Singen, über die Musik auch ein Stück Freude wieder in den Alltag bringen kann. Mhm. Wir haben, und das freut uns besonders, inzwischen 5 Selbsthilfegruppen unter dem Dach der Werkstatt. Wir machen das meistens so, dass wir angeleitete Abende machen, so circa 5, wo sich überhaupt die Interessierten erstmal kennenlernen. Und danach wir die Brücke schlagen, dass die sich dann offiziell zu einer Selbsthilfegruppe dort gründen. Und da haben wir tolle Unterstützung vom Selbsthilfe-Servicebüro in Düsseldorf, die sozusagen dann unsere Leute weiter betreuen und die treffen sich dann eben regelmäßig und bekommen auch immer wieder kreative Anregungen, wie sie diese Gruppenstunden eben auch gestalten können. Mhm. Und zu guter Letzt sind wir also stark auch im Bereich Prävention. Ich habe ja schon gesagt, als ich selber noch in der Klinik war, habe ich komischerweise mir nie Gedanken über Prävention gemacht. Man ist dann so in diesem Klinikalltag. Und jetzt merke ich aber, dass diese Erfahrungen für mich enorm wichtig waren, weil ich jetzt rückblickend ja auch sehen kann, was es vielleicht gebraucht hätte, schon vor der Erkrankung. Und da jetzt Jugendliche stark machen mit kreativen Medien, wir setzen viel schöpferische Werke von Betroffenen oder ehemals Betroffenen ein, die eben auch Einblicke in ihre Gedanken- und Gefühlswelt geben. Und diese Einblicke ermöglichen es ja dann auch, dass die Jugendlichen sich selber Gedanken machen können. Mensch, was hätte vielleicht da anders laufen können. Und okay. Wir haben ein Projekt, das nennt sich eben Klang meines Körpers, wo 6 verschiedene junge Leute, die eben betroffen waren, in Bildern über Musik berichten, was sie in dieser Zeit erlebt haben. Wir haben aber auch ein ganz klassisches Präventionsprojekt, das heißt Lebenshungerkonzerte, wo Jugendliche in Filmen berichten, warum Musik für sie ja tatsächlich in dieser Zeit so ein wichtiges Sprachrohr auch ist. Mhm. Und da sind wir ganz glücklich, dass Herr Professor Meyer-Falke da die Schirmherrschaft auch übernommen hat. Und einmal im Jahr können die Jugendlichen dann ihre Werke im Stadtmuseum präsentieren.
Ach, super.
Und besonders glücklich sind wir, dass 2015 die Frau Dr. Geisel unsere Schirmherrin geworden ist. Das ist einfach großartig, dass wir darüber einfach nochmal, denke ich, eine andere Form der Aufmerksamkeit natürlich bekommen haben und dass sie uns natürlich auch hilft, nochmal vor Ort in Düsseldorf andere Kontakte zu knüpfen. Wie gesagt, wir sind ihr da sehr, sehr dankbar, dass sie sich auch selber als Mutter von 4 Töchtern so stark macht, auch für das Thema. Das ist einfach eine ganz, ganz tolle und wertvolle Sache.
Ja, das ist echt super, dass sie unseren Verein so unterstützt. Jetzt hast du schon gesagt, mehrfach erwähnt, dass Kreativität so wichtig ist, gerade wenn es um Prävention geht, aber auch sozusagen, wenn es um Heilung geht. Warum ist denn Kreativität so wichtig in diesen Prozessen?
Ja, ich denke, wir gehen heute mit vielen Themen sehr kognitiv an diese Sache. Und und versuchen vielleicht auch eher so oft Probleme zu lösen. Aber ich glaube, wir vergessen dabei, dass viele Themen oder das, was uns bedrückt und was uns Sorgen bereitet, das sitzt ja eigentlich hier, mehr eben in der Herzgegend. Mhm. Und es ist einfach so, dass die Kreativität eng verkoppelt ist mit dem sogenannten limbischen System. Also, dass wir in diesem limbischen System eben auch Gefühle verarbeiten. Und eine Betroffene hat das mal super schön formuliert, dass sie eben sagte: Wissen Sie, Frau Lausen, ich habe das eigentlich im Kopf alles klar, was ich tun muss, meine Essenspläne und so weiter. Aber die Verbindung zum Herz, die habe ich nicht und die fehlt mir. Mhm. Und das ist etwas, was ich sehr oft auch in den Therapien beobachtet habe, wenn die zum Beispiel dann zur Musiktherapie kamen, dass ich denke, das ist schon mal was anderes, wenn sich da eben ein Raum öffnet, wo, ich sag mal, vielleicht ein CD-Player steht, wo Instrumente stehen. Also wir holen die ja da an dem Punkt schon ganz anders auch ab. Und ich habe oftmals erlebt, dass in dem Moment, wo die Ebenen gewechselt wurden, also vom Sprechen zu Musik machen, plötzlich Tränen flossen, dass irgendetwas sie berührt hat. Und insofern finde ich es ganz, ganz wichtig, die Kreativität ist für mich eine unfassbar wichtige Gesundheitsressource. Ich habe es einfach immer wieder erlebt und bin heute immer noch selber berührt über diese Momente, die gerade im kreativen Arbeiten entstehen. Und ich glaube, das ist alles nur allzu menschlich. Das ist ja nicht nur etwas, was mit Menschen passiert, die unter Essstörungen leiden, sondern genau dieses Gefühl spüre ich auch oft eben bei den Präventionsprojekten. Auch wenn wir da, wenn die sich zum Beispiel ein Bild anschauen, wenn wir sie auch da kreativ abholen, das berührt sie ganz anders, als wenn ich mich da hinsetze und einen Vortrag über Essstörungen eben halte.
Ja.
Und ich glaube, was besonders wichtig ist, dass Kreativität eben immer an den Stärken ansetzt. Es ist ja nie symptomorientiert, ne? Es ist ja immer letztlich eine Quelle, aus der ich schöpfen kann. Und ich glaube, dass die Sprachlosigkeit ja auch nicht nur Betroffene betrifft, sondern dass das ja oft, sei es mit den Themen, wo die auch in den Schulen unterwegs sind, dass ich oft schon gemerkt habe, dass die bei den Präventionsprojekten über das Tun, über das kreative Tun plötzlich ins Sprechen kommen. Und das ist einfach fantastisch, wenn man dann dieses Medium und diese Verbindung hat.
Ja, das macht für mich total Sinn. Also das Kreativität ist dann einfach so ein Zugang, so ein direkter Zugang zum Herz und zur Gefühlswelt. Ja. Und es ist natürlich dann klar, dass es total Sinn macht, damit zu arbeiten. Ja.
Ja.
Jetzt weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt, was Musiktherapie eigentlich ist oder wie man musiktherapeutisch arbeitet. Kannst du mir dazu noch ein bisschen was erzählen?
Ja, genau. Ja, oh Mann, ein paar Sätze. Also wir gehen als Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten gehen wir davon aus, und ich glaube, das habe ich eben ja auch schon ein Stück beantwortet, dass Musik eben tiefer in die Seele dringt als das gesprochene Wort. Also das ist erstmal so die Grundannahme. Und dann ist es einfach so, also ich habe in Heidelberg habe ich Musiktherapie studiert, und dann kannst du eigentlich relativ früh auch schon so ein bisschen dir Gedanken machen, in welchen Bereich willst du gehen. Das ist zum Beispiel im Behindertenbereich, ist natürlich, wo oft Sprache sehr schwierig ist. Da kannst du natürlich in diesem Bereich arbeiten. Du kannst in der Psychiatrie arbeiten oder eben auch in der Psychosomatik, und das war etwas, was mich eigentlich von Anfang an total eben fasziniert hat. Und dann hast du im Grunde genommen in der Musiktherapie, geht es im Endeffekt nie auch um Leistung. Also ne, die Kunst oder die Musik wird dort nicht mit Leistung in Verbindung gebracht, wie gut singt jemand und so weiter, sondern sie ist einfach, stellt immer so ein Stück, es ist so ein Spiegel der eigenen Befindlichkeit der Seele. Und im Grunde genommen arbeitet man auf zwei Wegen. Du kannst einmal die aktive Musiktherapie machen. Das heißt, mein Raum damals im Fliedner Krankenhaus war eben ausgestattet mit total einfach spielbaren, ne, Instrumenten. Da steht jetzt kein Flügel oder sonst was rum oder eine Geige, sondern das sind eben Trommeln, das sind irgendwelche Klänge, also ganz einfache Sachen, mit denen du im Grunde genommen dir selbst eine Stimme geben kannst, was du eben nicht sagen kannst. Und dann ist es meistens so, dass man erst eben in ein gemeinsames Spiel geht, also zum Beispiel, dass in der Einzeltherapie, dass eine Klientin kommt und ich frage dann, Mensch, vielleicht können Sie nicht sagen, wie es Ihnen gerade geht, aber vielleicht können Sie spielen. Und dann geht man sozusagen in einen Klangraum. Und danach wird das Ganze aber immer wieder versprachlicht auch. Mhm. Und das ist ja vielleicht so diese Idee, was ich dir eben erzählt habe, ne? So zwischen kognitivem Kopf, also dass man da eben eine Verbindung schafft und das, was man erlebt, dann eben auch in Sprache bringt und damit dann auch ein Stück bearbeiten kann. Und dann gibt es, was eben auch ganz toll ist, die Möglichkeit der sogenannten rezeptiven Musiktherapie. Das heißt, du hörst mit den Leuten Musik. Es gibt natürlich auch da viele Möglichkeiten der Entspannungsmusik. Also ich sage jetzt mal auch im Bereich Essstörungen kann man über Entspannungsübungen, über Körperreisen im Grunde genommen es schaffen, dass die Betroffenen in ihren Körper hineinlauschen, achtsam werden, zur Ruhe kommen, dass der Puls sich beruhigt, sich überhaupt, dass Entspannung eben auch mal einsetzen kann, weil die ja oft auch sehr unter Anspannung leiden. Und eine Sache, die ich auch sehe, mit der ich sehr, sehr gerne arbeite, sind für mich biografische Lieder. Ah. Also oftmals hörst du ja dann auch, wenn die beschreiben, wann es losgegangen ist, dass ich auch immer so ein bisschen frage, was war denn davor, bevor die Essstörung ausgebrochen ist, waren da bestimmte Ereignisse und frage dann, gibt es da vielleicht Lieder, an die du dich noch erinnerst? Und das sind einfach ganz tolle Bausteine und Schlüssel, die man dann eben nochmal sozusagen ins Hier und Heute holt, sich gemeinsam die Musik anhört, Ideen dazu aufschreibt, Worte. Und so hast du eigentlich wieder eine Brücke.
Mhm. Ja, das klingt nach einer total schönen Therapieform. So eine, die ganz viele Brücken schlägt sozusagen.
Genau. Ja. Und ich merke halt, dass eben Musik ist für mich ja auch ein Stück der Sprache der Jugend. Und da kommen wir vielleicht auch nochmal dahin, dass eben Essstörungen oft eben in der Jugend ansetzen. Und ich glaube, es gibt kaum eine Zeit, wo Kreativität auch so eine Bedeutung hat, wie in dieser Phase des Erwachsenwerdens. Weil die jungen Menschen werden mit so vielen Sachen konfrontiert. Der Körper verändert sich. Es kommen völlig neue Themen rein. Die Peer Group wird plötzlich wichtiger. Und da ist Musik, genau wie du sagst, ein super eine Brückenbauerin.
Eine Brückenbauerin. Ja. Ja. Jetzt sind wir ja gerade auch in ganz schön besonderen Zeiten irgendwie, wo es viel Veränderung gibt und viel Anspannung und so. Jetzt in dieser Corona-Zeit, hat da Musik für dich auch eine besondere Bedeutung oder kann man die sich da vielleicht auch besonders nutzbar machen?
Ja, genau. Gestern war mein Sohn da, da haben wir tatsächlich gleich hier spontan improvisiert. Danach ging es allen hier besser. Und ja, also ehrlich gesagt, also ich könnte ja schon gar nicht ohne Musik, das vielleicht schon mal vorab. Aber ich finde gerade jetzt in dieser, wie du sagst, wirklich heftigen Zeit, ich komme nochmal auf das limbische System zurück, wird das System ja arg herausgefordert. Also da kann ich mich auch nicht von freisprechen. Da sind Ängste, die hochkommen. Wie geht's weiter? Wie geht's zum Beispiel auch mit den Eltern weiter? Meine Tochter ist aktuell, hängt in Chile fest. Ach, ja. Merkt auch, das ist auch ein extremes Stressgefühl, was sich da auch bei mir auftut. Löst sich das alles gut? Bleiben alle gesund? Aber mit dem Wissen, dass Musik eben großen Einfluss auf dieses System hat, kann ich einfach nur jedem und jeder draußen raten, wirklich ja Musik gerade auch in den Alltag einzubinden. Ist einfach so, dass es immer Musik auch eine Art der Stressbewältigung ist. Und das ist ja gerade jetzt eben besonders wichtig. Es stärkt das Immunsystem, es wirkt auf Herz und Kreislauf. Und ich finde, wir sollten uns eben da auch selber was Gutes tun. Und ja, ich habe vielleicht ganz spontan so zwei Ideen. Wenn wir so ans Aktive nochmal denken, lade ich einfach alle nur ein, vielleicht mal das Lieblingslied aufzusingen, aufzulegen, wo ich mich zu bewege. Also wirklich zack, in den Raum tanzen zur Musik, dass man wirklich ja tatsächlich auch in Bewegung kommt und nicht dauernd nur in diesen Grübelketten hängt, wie es weitergeht. Mhm. Oder eben zu Liedern zu singen. Mhm. Das ist ja das, was Isolda so großartig macht im Popchor Lebenshunger, die Gesangslehrerin dort, dass sie ja einlädt. Und ich sehe das ja auch, wenn wir bei den Proben zusammen sind. Plötzlich haben alle eine bessere Gesichtsfarbe, sind gut durchblutet. Also einfach dazu singen. Und wie gesagt, ich sag's nochmal, es ist sowas von egal, ob es richtig klingt oder falsch. Hauptsache etwas tun. Und damit gibt man ja auch etwas raus. Also damit löst sich das Ganze auch. Und was vielleicht noch mit dem Singen besonders schön ist, es ist eben so, dass durch Singen tatsächlich und auch Musizieren eben Glücks- und Bindungshormone ausgeschüttet werden. Und ich glaube, also das Serotonin zum Beispiel oder Dopamin. Und ich habe jetzt so viele Videos gesehen, wo die von den Balkonen gesungen haben in Italien. Und ich finde, das ist der beste Beweis, wie dieses Bindungshormon wirkt. Da stehen die auf den Balkonen, haben diese Verbundenheit und also ich habe selber gemerkt, dass mir teilweise wirklich da die Tränen kamen, also dass man das plötzlich ganz tief spürt, wie tief Musik auch geht in solchen Krisenzeiten.
Mhm. Ja.
Ja, und wer nicht tanzen und singen will, einfach eine Idee, ich habe das eben mit den biografischen Liedern gesagt. Man hat ja so Herzlieder, die einen eben wirklich an schöne Momente erinnern, was weiß ich, an eine große Liebe, keine Ahnung, eine Urlaubsreise oder wie auch immer. Und da gibt es aus der Musiktherapie eine schöne Übung, dass man sich einen Zettel nimmt, einen Stift und dann spielt man die Musik und während man die Musik hört, schreibt man alles auf, was einem zu diesem Lied einfällt.
Ah, okay.
Und danach sozusagen, wenn das Lied vorbei ist, liest man sich dann alles so mal in Ruhe durch und dann ist man oft wieder an dem Platz, wo man damals war und wo es einem gut geht.
Ach, wunderbar. Das heißt, man schafft sich da so eine Art Wohlfühlort durch dieses Lied.
Genau.
Sehr schön. Das heißt, entweder hast du jetzt vorgeschlagen, dass man zu Hause mal Musik aufdreht und einfach tanzt, in Bewegung gerät oder dass man eben mitsingt oder macht eben diese Übung, wo man sich Lieblingslied sozusagen auswählt. Ja, cool. Da bin ich ja jetzt schon total inspiriert. Ich glaube, ich weiß nicht, was ich nach diesem Interview machen werde, so einmal quer durch die Wohnung getan.
Aber Laura, ich hoffe, dass wir bald wieder zusammen singen.
Ja, das hoffe ich auch.
Ja, Vereinsräume sind verwaist, das ist ja doch bitter, aber ich hoffe, dass bald wieder Leben einkehrt.
Ja, das hoffe ich auch. Ja, Wahnsinn. Ja, ich glaube, ich habe jetzt wirklich viel gelernt. Gibt es noch irgendwas, was dir gerade so einfällt, was dir auf dem Herzen liegt oder was du uns in diesen Zeiten noch mitgeben willst vielleicht? Oder?
Ich möchte wirklich Danke sagen, Laura, an dich. Wir haben uns bislang nicht an so Podcasts herangetraut, zumindest die älteren Damen des Vereins. Und ich finde es großartig, dass du als junge Therapeutin A, in unserem Team bist und B, einfach mit deinem Freund zusammen diese Möglichkeiten uns bietest, dass wir einfach mal so ganz neue Wege gehen. Und ich freue mich wirklich auch, dass es jetzt eine Fortsetzung erfährt. Und ich denke, so lernt man den Verein auch nochmal ganz anders kennen. Mhm. Und an alle natürlich, bleibt gesund. Und ich freue mich wirklich auf ein baldiges, hoffentliches Wiedersehen.
Ja, dann auch vielen Dank dir, dass du heute dabei warst und dass du so viel erzählt hast und ich so viel Neues lernen durfte. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt genauso viel mitgenommen wie ich und fühlt euch jetzt auch ganz inspiriert. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, bei der nächsten Folge von unserem Podcast Werkstattgeschichten. Und genau, bis dahin bleibt gesund und bis bald.